keine Propaganda, sondern Überzeugung, sachlich fundierte Information durch analytische Arbeit, durch Dokumentation. Das war eigentlich unser Medium. Und das war für uns, ich bin davon überzeugt, um nochmal auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, dass solche Arbeit nachhaltiger wirkt als das Fernsehen. Selbst wenn das Fernsehen also manchen Vorteil hat gegenüber dem Rundfunk. Ich halte auch das Radio heute nicht für anachronistisch. Nicht, weil ich bin ja nicht dabei, könnte ich so sagen. Aber ich habe selbst auch inzwischen einige Fernsehfilme gemacht. Aber ich bleibe dem Medium Radio treu.
Okay. Halten wir eine Sache mal fest. Sie haben gesagt, keine Korrespondenten, weil die nicht zugelassen waren.
Ja. Wir durften nach dem...
Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich würde vorher nochmal an Herrn Kramer fragen und gleich kommen wir auch zu dir. Welche Themen sind denn eigentlich in den 80er Jahren interessant gewesen? Was war das, was Sie meinten, berichten zu müssen? Welche Themenbereiche waren das denn?
Ja, alles das, was praktisch die deutsche Frage betraf. Also ich meine, wir haben ja jetzt nicht ganz gezielt, aber was auf den Markt war, haben wir gebracht. Und zwar ohne jetzt das propagandistisch, um Gottes Willen, nein, sondern wir haben nur Fakten geliefert und dabei blieb es. Und natürlich mit dem Blick immer auf das, was mal möglich sein sollte, eben die Einheit. Und in den 80er Jahren, es war ja nicht so, dass man da unvorbereitet gewesen wäre, denn ich kann mich eben erinnern, dass wir Russen eben die Frage gestellt haben, in den 80er Jahren, was machen ihre Freunde in der EG, wie die EU damals noch geheißen hat, wenn es demnächst einen deutschen Wirtschaftsriesen geben wird. Und ich fragte, wie darf ich das verstehen? Und da kam ja die klassische Antwort, man kann Statistiken ein paar Monate fälschen, aber nicht wie wir Jahre. Wir sind wirtschaftlich am Ende und müssen unser ganzes osteuropäisches Vorfeld wieder räumen. Das war Professor Daschichew, Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Moskau, Berater von Gorbatschow. Und solche Töne konnte man eben vernehmen. Und ich habe das auch dann mit dem gebotenen Abstand, aber auch nicht mit etwas Verwirrspiel, auch gesendet, also auch benutzt in meinen Kommentaren im Deutschlandfunk. Jedenfalls für mich war immer klar, am Ende wird die Einheit kommen. Und ich habe 1985 in Ost-Berlin eine Wette abgeschlossen, dass 95 alles vorbei sein würde mit der DDR. Das war vielleicht etwas kühn, aber ich...
Vorfristige Planerfüllung.
Etwas pessimistisch, ne?
Vorfristige Planerfüllung.
Ja, heute pessimistisch.
Bleiben wir mal bei dem Stichwort, die Einheit.
Ist es gekommen.
Ja, die Einheit fest im Blick. Sie waren ja auch davon bewegt, Sie beide.
Ja.
Du auch, das weiß ich. Aber Sie hatten, und das war praktisch auch ein politisches Ziel, was Sie mit dem Radio erreichen wollten.
Akkurat.
Aber Sie haben ja auch Hörer gehabt.
Ja.
Und Sie haben ja tatsächlich Hörer gehabt.
Ja.
Wie kriegt man, Herr Fricke, raus, was die interessiert? Es war ja ganz gut, es ist ja nicht ganz so einfach gewesen. Also Sie hatten keine Korrespondenten, haben Sie gesagt, einerseits. Andererseits war es ja ein bisschen schwierig, auch einen Kontakt herzustellen, weil wenn Leute schreiben und so weiter, wenn der Brief abgefangen wird, ist das ja immer schnell auch ein kriminelles Delikt gewesen in der DDR. So, also das war ja nicht ganz so einfach. Wie kriegt man raus, was die Leute interessiert? Wie kommt man an so kleine Themen ran? Ich kann immer schreiben über die Einheit, über die kann ich sprechen. Aber was ist mit der, sagen wir mal, der Arbeitssituation in Bautzen, wenn ich das erreichen will? Wie kriege ich das hin? Interessiert das zu wissen, interessiert das jemanden oder nicht?
Also zunächst einmal muss man das Einheitsziel in den Kontext stellen des KSZE-Prozesses. Hm. Die Grundakte oder Schlussakte?
Schlussakte Helsinki.
Schlussakte von Helsinki. Ja. Die brachte ja Bewegung auch in den Ostblockstaaten und auch in der DDR. Mhm. Das Art 1. Und Art 2 haben wir jedenfalls in der Ost-West-Abteilung die Medien der DDR so gründlich wie möglich ausgewertet und zu analysieren versucht. Ich gehörte zu den eifrigsten Lesern des Deutschland, des Neuen Deutschland. Also andere haben uns für etwas schwachsinnig gehalten, dass wir uns mit den Zeitungen beschäftigen. Aber wenn man sie gründlich las, wenn man die Protokolle, die veröffentlichten Protokolle des Zentralkomitees über die Entwicklung der Partei, sie gab es ja alle 3-4 Mal im Jahr, das wurde veröffentlicht im Neuen. Wenn man das alles gründlich analysierte, bekam man schon eine gewisse Vorstellung. Dann haben wir uns über den Umweg der ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin die Provinzpresse aus der DDR beschafft. Und die auszuwerten war sehr ergiebig, weil da nämlich mehr über das Alltagsgeschehen, über das Alltagsleben und über wirtschaftliche und soziale Fragen zu finden war, als in der Parteipostille im Neuen Deutschland. Das war also, dann habe ich sehr eng zusammengearbeitet mit dem Gesamtdeutschen Institut in Bonn. Mein Freund Detlef Kühn, der das damals geleitet hat. Die hatten ja zur Aufgabe, die ständige Entwicklung in der DDR zu beobachten und zu analysieren. Das war ebenfalls eine wichtige Quelle. Dann hatten wir gelegentlich Besuche von Rentnern, die ja in den 60er Jahren reisen durften. Die besuchten uns in Neuen Deutschland und machten uns auf Themen aufmerksam und schilderten, was sie bedrückt. Ja. Und dann war es so ein bisschen Intuition, wenn ich das so sagen darf. Ja. Man hatte das Gespür, was für ein Thema behandelt werden, weil man das ja auch negativ ablesen konnte, was die offizielle Presse in der DDR verschwieg. Das musste man auch sehen. Also zum Beispiel fanden sie nie was über die Staatssicherheit. Aber in meinem Programm haben sie natürlich viel, soweit man damals schon darüber informieren konnte, über die Staatssicherheit erfahren. Oder über den politischen Strafvollzug oder über die Gefängnisse in Bautzen. Das kann ich alles belegen. Das ist keine nachträgliche Selbstberühme. Nicht? Das möchte ich ausdrücklich betonen. Das war eigentlich im Großen und Ganzen das Umfeld, aus dem wir unsere Informationen. Ja.
Und es ist ja tatsächlich auch schwierig, also wenn man sich vorstellt, man sitzt so ein bisschen, man ist ein bisschen abgeschottet von seinen Zuhörern. Ich meine, normalerweise kann man direkt, es gibt Leserzuschriften, es gibt ja, die können sich ununterbrochen äußern. Ne? Heutzutage rufen die dauernd an und werden direkt durchgestellt und so weiter. Und wenn man das nicht hat und gerade keine Propaganda machen will, aber weiß, dass man von einer festen Überzeugung auch geleitet wird, ist das ja richtig schwierig. Ne? Das ist ja ein Balanceakt, der da stattgefunden hat. Ich meine, wir haben ja ein bisschen gehört, eben, wie sich das hat anhören können. Von daher sind wir ja auch ganz zuversichtlich, dass das auch geklappt hat meistens. Aber so, deshalb hat mich das interessiert. Aber jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu den Verbindungen, wie das überhaupt. Wenn ich mich richtig erinnere, Manfred, hattest du ja schon in den 70er Jahren und auch in den 80er Jahren sehr, ja doch die ein oder andere Kontakte nach Ost-Berlin und in den Osten. Und das sind ja auch Informationskanäle gewesen, die Sie wahrscheinlich ähnlich auch gehabt haben. Wie kamen Kontakte zustande und wen kannte man dann da so?
Also der erste Kontakt, den ich hatte in Ost-Berlin, in der DDR, war eine Arbeiterfamilie aus Großkorbeda. Und 1961, ein paar Monate bevor die Mauer gebaut wurde, kriegte ich Unterricht in dieser Familie über den 17. Juli. Die Tochter war Volkspolizeileutnant in Leipzig, der Schwiegervater war im Leuna beim Streik dabei. Und der Mann, Erich Schumann, der war Lehrling in Leuna. Ich kriegte also ein Bild, das gewissermaßen dem der DDR-Propaganda vom faschistischen Putsch völlig widersprach. Das war sozusagen meine erste Begegnung mit der DDR. Ich bin ja noch aus einer Generation, ich bin Jahrgang 41, wo meine Kindheit geprägt wurde von dieser Teilung. Plötzlich gab es das eine Deutschland nicht mehr. In den 80ern habe ich dazu gesagt, wenn meine Kollegen mich ein bisschen lustig anguckten mit meinen Thesen, naja, ich weigere mich einfach, die Wartburg, wo der Luther die deutsche Schriftsprache geschaffen hat,
als Ausland zu betrachten. Das geht nicht. So. Und ernst wurde es dann 1966. Da war ich in Ost-Berlin. Ich war damals ein linker Jungsozialist. Und das war die Zeit, als die SED in Westdeutschland Leute suchte, mit denen man reden konnte. In der Zeit ist der Landesvorsitzende der Jungsozialisten vom Saarland, ein gewisser Oskar Lafontaine, denen aufgefallen und so weiter. Und ich kam also dann nach Ost-Berlin und dann hatte ich schon damals gehört, die ersten Lieder von